sei dem Herrn für das teure Wort, das wir schon gehört haben. Ich glaube, es geht uns allen gleich. Jedes Mal, wenn wir lesen, dass Gott sich geoffenbart hat, dann steigt in uns ein tiefes Verlangen auf, dass Gott sich uns offenbaren möchte. Jedes Wort Gottes ist ja dazu gegeben worden, uns zu zeigen, was Gott getan hat, und uns gleichzeitig wissen zu lassen, das, was er an anderen getan hat, will er auch an uns tun.
Amen.
So wie er sich je und je geoffenbart hat, will er sich uns offenbaren. Und wenn wir die ganze Geschichte des alten Bundes heilsgeschichtlich verfolgen, dann sehen wir, dass Gott Abraham erschienen ist, ihm die Verheißung gab, und dann, als Isaak geopfert werden sollte, sprach Gott der Herr zu Abraham: Gehe hin, opfere ihn auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Und es heißt, als Abraham wanderte und nach 3 Tagen seine Augen aufschlug, sah er den Berg. Und welchen Berg sah er? Den Berg Moria. Und gerade an der Stelle, an der Abraham Isaak opferte, hat Salomo den Tempel aufgebaut. Ihr könnt es selber nachlesen. Steht ja gleich in Kapitel 3 von Vers 1 geschrieben. 2. Chronik, Kapitel 3 von Vers 1. Hierauf begann Salomo, den Tempel des Herrn in Jerusalem zu bauen, auf dem Berge Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, auf dem Platze, den David dazu bestimmt hatte, nämlich auf der Tenne des Jebusiters Urne. Ihr könnt in die Geschichte Abrahams gehen und sehen, dass es derselbe Ort war, an dem er Isaak geopfert hat. Ihr könnt zu Gideon gehen, als Gott zu ihm sprach. Und ihr könnt die einzelnen Männer Gottes verfolgen. Sie waren alle vom Geiste Gottes geleitet. Sie wussten, wohin sie zu gehen haben. Und sie wussten, welche Städte und welchen Ort Gott erwählt hatte. Und sie gingen alle in dieselbe Richtung. Sie waren alle vom gleichen Geiste Gottes geleitet. Nicht nur Abraham, Isaak und Jakob, sondern alle, die Gott gesegnet und gebraucht hat. Wir haben ja so viel Wort Gottes gehört. Und ihr wisst, ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, dass eben ein kurzes Wort gelesen werden soll. Aber wenn man solch ein wunderbares Wort hört, dann könnte es tatsächlich kapitelweise gelesen werden. Ein Wort, durch das Gott zu uns redet, ja in besonderer Weise zu uns redet. Vers 5, 2. Chronik aus Kapitel 5, lasst mich betonen, hier steht: Und trugen sie hinauf, ebenso das Offenbarungszelt samt allen heiligen Geräten, die sich im Zelt befanden. Dann Vers 7. Als dann brachten die Priester die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn an den für sie bestimmten Platz, nämlich in den Hinterraum des Tempelhauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherube. Man könnte das auch im Neuen Testament ebenfalls im Hebräerbrief nachlesen. Das im Allerheiligsten die Bundeslade aufgestellt war und dass die Cherube über der Bundeslade waren und dass der Priester nur einmal im Jahr hineingehen konnte. Es war der Ort, an dem Gott sich offenbarte, die Stätte, an der Gott redete, weil es der Ort war, an dem sein Wort sich befand. Da, wo Gottes Wort ist, da redet Gott. Gott redete nicht im Vorhof, da war sein Wort nicht aufgestellt, sondern im Allerheiligsten. Da erschien die Herrlichkeit Gottes des Herrn. Da, wo sein Wort sich befand, da hat Gott geredet. Es ist heute noch nicht anders. Gott redet da, wo sein Wort ist. Und sein Wort ist nicht im Vorhof, sondern im Allerheiligsten. Und wenn wir so diese Gedanken betrachten, dann sind wir überwältigt. Wir könnten sogar im Neuen Testament nachlesen, wo geschrieben steht, und die der Tempel tat sich auf und die Bundeslade wurde sichtbar. Die Bundeslade wurde sichtbar. Gott hatte eine Gemeinde im Alten Testament. Und das Wort, das mir ganz besonders gefällt, ist im 6. Kapitel, im 11. Vers. Hier steht geschrieben, und habe daselbst die Lade aufgestellt, in der sich die Urkunde des Bundes befindet. Gott hat die Sache beurkundet. Es war ein Vertrag, ein Vermächtnis, ein Bund, den Gott geschlossen hatte. Hier auf Erden, wenn Land gekauft wird, Haus gekauft wird, dann geht's zum Notar. Es wird beurkundet. Gott hat gekauft. Gott hat sein Volk erkauft. Er hat mit diesem erkauften Volke einen Bund gemacht, hat eine Urkunde ausgestellt, hat sie in die Bundeslade hineingelegt, hat damit sagen wollen, dieses Volk gehört mir. Ich habe es erkauft. Die Urkunde ist hinterlegt in der Bundeslade. Wollten wir all diesen Gedanken nachgehen? Wir wissen, auch im Neuen Testament hat der Herr durch sein Blut eine Gemeinde erkauft. Und sie ist der Tempel des lebendigen Gottes. Und so wie damals Salomo den Tempel errichtete, als der leibliche Sohn Davids, so hat Christus, der geistliche Sohn Davids, gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und meist nicht, ihr habt es ja sicherlich genauso beachtet wie ich auch. Es waren genau 120 Priester. Nicht 118, nicht 65, 120. Ich frage euch, wie viele waren auf dem Söller, als die neutestamentliche Gemeinde eingeweiht wurde, als das Feuer Gottes herabkam, wie viele waren dort? Oh, wenn wir sehen, wie der Geist Gottes geleitet, geführt, geoffenbart, wie Gott die Dinge aufeinander abgestimmt hat, dann müssen wir unsere Schuhe ausziehen und sagen, wir stehen auf heiligem Boden. Gott lässt nichts dem Zufall über, sondern hat alle Dinge in wunderbarer Weise geordnet. 120 waren versammelt, als das Feuer des Geistes zu Pfingsten fiel. Hier waren 120 Priester, die in die Posaunen bliesen. Was war es? Die Stunde war gekommen. Der Tempel stand da, aber ohne die Bundeslade, ohne das, was in der Bundeslade drin war, und ich habe es oft genug gesagt, ohne das Wort Gottes wäre die Bundeslade nur ein Holzkasten gewesen. Aber mit dem Wort Gottes in diesem Kasten, sagen wir es ruhig, war es eine Sache, die nicht an Wert übertroffen werden kann. Ohne das Wort Gottes sind wir ein Lehmhaufen. Aber wenn das Wort Gottes in uns ist und Gott den Bund mit uns geschlossen hat, dann sind wir Söhne und Töchter Gottes. Das macht den großen Unterschied. Alle Dinge haben ihre Bestimmung. Und wenn hier gesagt wird, sie wurde auf den dafür bestimmten Platz gestellt, nämlich in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherube, keine Menschen unterordnet, göttliche Ordnung im Hause Gottes, göttliche Ordnung im Heiligtum und im Allerheiligsten. Salomo sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der die Verheißung, die er meinem Vater David mündlich gegeben, nun tatsächlich erfüllt hat. Gott erfüllt jede Verheißung. Er wird auch die letzte erfüllen, auf die wir noch warten. So gewiss der Mund Gottes geredet hat, so gewiss wacht Gott über seinem Worte, um es zur rechten Zeit zu erfüllen. David kannte den Willen Gottes in seinem Herzen und wollte schon das Haus bauen. Aber Gottes Plan war es, durch Salomo den Tempel errichten zu lassen. Und dann heißt es hier weiter, aber der Herr ließ meinem Vater David verkündigen, dass du den Wunsch gehegt hast, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du wohlgetan. Jedoch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein leiblicher Sohn. Nun hat der Herr die Verheißung, die er gegeben, in Erfüllung gehen lassen. Denn ich bin an die Stätte meines Vaters David getreten. Gott hat stets und wird bis ans Ende jede Verheißung, die er gab, erfüllen. Und das Schöne ist ja, was uns auch gelesen wurde, als dann Salomo mit seinem Gebet zu Ende war, fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und das Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Tempelhaus. Ihr Lieben, wir haben schon gestern Abend darüber gesprochen. Wir nahmen die Stelle von Paulus und auch die eine Bibelstelle aus dem Propheten Daniel. An beiden steht geschrieben, dass sie beteten und Gott antwortete. Gott antwortet nicht da, wo diskutiert und geredet wird, sondern da, wo Hände ausgebreitet, wo Gebete zum Throne Gottes emporgeschickt werden, da, wo die Verheißung, die er gab, Erfüllung findet, sind immer Menschen gewesen, denen er sich offenbaren konnte und kundgetan hat. Das ist die Art und Weise, in der Gott stets gehandelt hat. Es gab nicht einen, der nur von dem lebte, was andere erlebt haben. Jeder Mann Gottes, jeder Prophet, jedes Kind Gottes hat sich an dem gestärkt und aufgerichtet, was Gott an anderen tat, aber jeder und alle haben ihre persönlichen Erlebnisse mit Gott gemacht. Und daran hat sich noch nichts geändert. Dass sich Gott Abraham offenbarte, war wunderbar. Aber er hat sich auch Isaak geoffenbart. Und das war gut. Er hat sich aber auch Jakob geoffenbart. Er hat sich den Propheten kundgetan. Es ist immer wieder neu bestätigt in der Heiligen Schrift, dass Gott sich denen offenbarte, die ihn gesucht und die zu ihm kamen. Es heißt hier, als nun alle Israeliten das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel ausgebreitet sein, knieten sie das Angesicht zur Erde geneigt, auf das Steinpflaster nieder, vollzogen die Anbetung und priesen den Herrn, dass er gütig sei und dass seine Gnade ewig währt. Als diese Menschen sahen, was Gott tat, gingen sie auf die Knie. Als in Jerusalem die Menschen sahen, was Gott tat, riefen sie, was sollen wir tun, werte Brüder, um selig zu werden? Und die Antwort kam, und es waren etwa 3000, die zur Gemeinde hinzugetan wurden. Da, wo Gott mit Feuer antwortet, ist jede Frage beantwortet und jedes Rätsel gelöst. Und ich meine, wie ich schon vorhin sagte, es bringt uns innerlich dahin, dass auch wir unsere Hände zu Gott emporheben, ohne Zorn und ohne Zweifel, und dass wir beten, so beten, dass Gott erhören und dass Gott antworten kann. Hier im 7. Kapitel steht im 14. Vers, und mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht, und sich von seinem bösen Tun abkehrt, so will ich sie vom Himmel her erhören und ihnen ihre Sünden vergeben und ihrem Lande Rettung schaffen. Fortan sollen also meine Augen offen stehen und meine Ohren aufmerken auf die Gebete an dieser Stätte. Das war wie eine Weissagung. Salomo sprach es aus. Aber Gott war der Redende. Denn Salomo hätte hören können, aber nicht erhören. Gott kann hören, erhören und antworten. Gott war es, der redete und sagte, mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, das sich demütigt und das betet vor meinem Angesicht oder mein Angesicht sucht und sich umkehrt von dem bösen Tun und zu mir kommt, die will ich im Himmel erhören, ihnen vergeben, dem Lande Rettung schaffen und dann die Verheißung fortan sollen also meine Augen offen stehen und meine Ohren aufmerken. Es war die Stätte, wie wir schon vorher betonten, die Abraham von Gott gezeigt bekommen hatte. Der Ort, den Gott erwählt hatte, um daselbst zu segnen. Und was hatte die Darbringung Isaaks für eine Bedeutung? Isaak, der Sohn der Verheißung. Er sollte als Opfer dargebracht werden, war schon auf den Altar gelegt und das Messer war gezuckt und sollte heruntergehen. Und der Herr sprach, Abraham, Abraham. Und die Hand blieb oben. Und Abraham sah sich um und sah einen Widder, ein männliches Schaf, im Dickicht verfangen. Ein Hinweis auf das Lamm Gottes, auf Christus. Selbst wenn Isaak gestorben wäre, hätte keine Erlösung stattgefunden. Aber Christus, das Lamm Gottes, ist gestorben und hat uns alle erlöst. All diese Schattenbilder haben eine Bedeutung auf Christus und das Alte Testament auf das Neue gehabt. Da war Isaak, der Sohn der Verheißung. Christus ist der verheißene Erlöser. Und er hat uns die Verheißung gegeben, dass auch wir Kinder der göttlichen Verheißung sein dürfen. Und wir hören Gottes Wort, das Wort der Verheißung, als der Same Abrahams. Und Gott hat damals gesagt, fortan, also von dem Tage an, als der Tempel aufgerichtet und die Bundeslade an ihren Ort gebracht wurde, mit dem Vertrag, den Gott geschlossen, mit dem Wort, das er geredet hatte, von dem Tage an hat Gott geantwortet und gesagt, meine Augen werden fortan offen sein und auch meine Ohren aufmerken auf die Gebete an dieser Stätte. Hat nicht Gott der Herr gesprochen, mein Haus soll ein Bethaus heißen? Hat er gesagt, mein Haus wird ein Singhaus sein? Oder ein Haus des Erzählens? Er sagte, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Und Gott hat eine Gemeinde aus allen Sprachen, Völkern und Nationen herausgenommen. Und seine Gemeinde ist eine Betgemeinde. Und wenn sie das ist, wird Gott sich offenbaren müssen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und wir sehnen uns alle danach, dass er es in Kürze tun möchte. Er sagt weiter, und nunmehr habe ich dieses Haus erwählt und zu meinem Heiligtum gemacht. Wenn wir dann die Predigt des Stephanus im Neuen Testament lesen, da sagt er, Gott wohnt nicht in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist. Denn der Höchste spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo ist die Stätte meiner Ruhe, da ich wohnen kann? Gott, der ja lebendig ist, hat sich ein lebendiges Haus gebaut. Und über die darin Anbetenden lässt er Gnade walten und hört ihr Rufen auf die Gebete an dieser Stätte. Nicht irgendwo, sondern an dieser Stätte. Und nunmehr habe ich dieses Haus erwählt und zu meinem Heiligtum gemacht, damit mein Name daselbst in Ewigkeit wohnt und meine Augen und mein Herz daselbst immer dar weilen. Wenn wir das auf die neutestamentliche Gemeinde übertragen, dann bedeutet es, dass Gott sich ein Volk erwählt hat, eine Gemeinde, und diese Gemeinde trägt seinen Namen. Weshalb ist uns der Name des Herrn überhaupt geoffenbart worden? Ich werde meinen Namen daselbst wohnen lassen. Es war der Bundesname Gottes des Herrn im Alten Testament. Und es ist der Bundesname Gottes des Herrn im Neuen Testament für die neutestamentliche Gemeinde. Als Gott dem Mose erschien, hat er sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vorgestellt und sagt, aber mit meinem Namen, Herr, habe ich mich Ihnen nicht geoffenbart. Was war's? Der Bundesname Gottes des Herrn trat in Kraft mit dem Augenblick, als Gott mit seinem Volke den Bund aufgerichtet hatte. Und genauso ist es im Neuen Testament. Der Name des Herrn, in dem Rettung und Heil ist, trat in Kraft mit dem Augenblick, als Rettung und Heil gegeben und geschenkt wurde. All diese Dinge sind so tief und wunderbar, dass man daran nicht vorbeigehen kann. Nehmen wir diese Verheißungen, die Gott gegeben hat, für uns ganz persönlich im Glauben an. Und sagen wir, Herr, auch wir sind dein Volk. Wir tragen deinen Namen. Wir kommen zusammen, um dir zu begegnen, um mit dir zu reden, um deine Antwort zu empfangen. Und wir wissen, dass du deine Augen geöffnet und dass deine Ohren aufgetan sind. Du siehst, du hörst, du erhörst, du vergibst, du schenkst dem Lande Rettung. Das sind die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und die lassen wir uns von niemanden streitig machen, sondern dass unser Glaube hier verankert ist und wir nehmen Gott bei seinem Wort. Ihr Lieben, nachdem Salomo alles getan hatte, was ihm aufgetragen worden war, hat Gott von selbst geantwortet. Er brauchte nicht zu schreien, er breitete seine Hände aus und schaute zum Himmel empor. Und Gott schaute nicht nur herab, sondern kam herab und offenbarte sich. Ihr Lieben, ich frage mich und ich frage uns heute Vormittag, ob wir damit rechnen, dass Gott in unsere Mitte kommt und dass er sich uns offenbart. Das ist so die ganz große Frage. Oder kommen wir nur zusammen, um einen Anschauungsunterricht von dem zu haben, was Gott vor Zeiten getan hat? Was wir erwarten, das werden wir empfangen. Wenn wir zusammenkommen in der einen Absicht und in der einen Gewissheit, dass Gott sich uns offenbaren wird, dann wird er sich uns offenbaren. Es gibt keinen anderen Weg. Aber wenn wir damit zufrieden sind, dass Gott nur zu uns redet, dann wird Gott nur zu uns reden. Aber Gott ist damit noch nicht zu Ende. Wir haben es gestern betrachtet, als der Herr zu Saulus auf dem Wege nach Tarsus gesprochen hat oder aus Tarsus gesprochen hat. Was war's? Das Resultat war, dass er ins Gebet ging und dass der Herr dem Ananias sagen konnte, gehe hin in das Haus eines Judas und forsche nach einem Manne namens Saulus aus Tarsus, denn siehe, er betet. Und weil er betete, hat Gott geantwortet. Dasselbe ist heute. Dasselbe war bei Salomo. Dasselbe war überall. Da, wo Menschen vom Herrn angesprochen werden, da werden sie in das Gebet hineingeführt. Denn in ihnen entsteht ein Verlangen, Gott zu erleben. Amen. Saulus hatte die Stimme des Herrn gehört. Er hätte losziehen können und sagen, oh, der Herr hat zu mir gesprochen. Nein, er ging ins Gebet. Und der Herr sprach zu Ananias, gehe hin, lege ihm die Hände auf. Er soll wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und Gott tut noch immer das Gleiche. Mit wem er redet, in dem wird ein tiefes Verlangen geweckt. Eine Sehnsucht, die Gott stillen möchte. Und auch das haben wir gesagt, wenn Gott in uns ein Verlangen nach irgendetwas hineinlegt, dann hat er die Sache für uns schon bereit, ehe wir danach hungern und dürsten können. Und so glauben wir, dass er seine Herrlichkeit auch in dieser Zeit offenbaren wird. Das Einzige, was wir jetzt tun müssen, ist die Bundeslade an den richtigen Ort stellen, uns dessen bewusst werden, dass Gott geredet hat und dass mit seinem Reden verbunden ist, dass wir angesprochen werden und dass er uns zu sich ruft, um sich uns zu offenbaren. Das war immer so, als Gott der Herr zu Mose sprach oder zu irgendeinem Propheten, war es immer zu dem Sinn und Zweck, dass er sich offenbaren wollte. Und das Gleiche trifft auf die Gemeinde des lebendigen Gottes in dieser Zeit zu. Gott hat mit uns zu dem einen Zweck gesprochen, damit er sich uns offenbaren kann und den Segen geben, den er verheißen hat. Es gibt ja sehr viele Stellen, die vom Gebet handeln. Und der Herr hat ja damals von seinen Jüngern die Bitte gehört, die an ihn herangetragen wurde. Sie sprachen, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger beten lehrte. Was war es? Es war nicht lehre uns singen oder predigen, sondern lehre uns beten. Wir haben mancherlei Naturtalente, aber das Gebet muss einem von Gott geschenkt werden. Amen. Es ist das Atmen der Seele, das Zwiegespräch mit Gott. Es muss uns aus Gnaden, wie schon gesagt, geschenkt werden. Der Herr hat einiges gesagt. Er sagt hier in der Bergpredigt, die ja insgesamt 3 Kapitel umfasst, etwa 110 Verse, er sagt hier in Vers 7, Matthäus 7:7, bittet, so wird euch gegeben werden. Und dann geht es ja mit dem Gebet immer weiter. Auch schon in Kapitel 6 hat er gesagt, du aber, wenn du beten willst. Und dann noch einmal, und wenn ihr betet, so sollt ihr. Es werden Anweisungen gegeben. Und dann in Vers 9, Kapitel 6, Vers 9, darum sollt ihr so beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir haben vorher gelesen, da selbst will ich meinen Namen wohnen lassen. Da, wo Gottes Volk war, wo der Tempel Gottes war, wo sein Wort war, wo die Bundeslade war, da, wo er redete, hat er seinen Namen wohnen lassen. Es war die Stätte, die er erwählt hatte. Im Neuen Testament gibt es eine Gemeinde. Sie ist von Gott aus erwählt und sie trägt den Namen des Herrn. Und an dieser Stätte sollen wir beten, oder wir selber sind ja dieser Ort. Wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes. Und es heißt hier, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich habe vor einigen Tagen am Tisch eines Ungläubigen gesessen und das eine Mal habe ich gebeten und das andere Mal wollte ich, dass der Mann beten sollte. Und ich sagte, werter Herr, würden Sie beten? Und dann hat er natürlich Herr Jehova gesagt, aber beten konnte er nicht. Er hat nur ein paar Worte gemacht, war sehr traurig. Aber wenn hier geschrieben steht, geheiligt werde dein Name, dann fragen wir uns heute, welch ein Name ist hier gemeint? Wenn unser Herr Jesus sagt, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn einer in seinem Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Und er sagte, heilige sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Geheiligt werde dein Name. Der Name, der über alle Namen ist, in dem Rettung und Heil, Erlösung und Heilung, alles, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, ist in dem Namen Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Das war das Gebet, das der Herr seinen Jüngern damals gelehrt hat. Und ich glaube, dass er auch uns beten lehren möchte. In Matthäus 21, von Vers 21 steht, da antwortete ihnen Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und keinen Zweifel hegt, so werdet ihr nicht nur das, was hier mit dem Feigenbaume geschehen ist, tun können, sondern auch, wenn ihr zu dem Berge hier sagtet, hebe dich empor und stürze dich ins Meer, so würde es geschehen. Und alles, um was ihr im Gebet bittet, werdet ihr empfangen, wenn ihr Glauben habt. Das ganze Geheimnis beruht darin, dass wir nicht nur beten, sondern dass wir glauben können. Glauben, was wir beten. Nicht nur an Gott glauben. Nicht nur glauben, dass sein Wort die Wahrheit ist. Das setzen wir voraus. Sondern glauben, dass das, worum wir beten, uns von Gott schon geschenkt wurde. Das ist die Bedingung für ein Gebet, das Gott erhören wird und erhören möchte. Und alles, um was ihr im Gebet bittet, werdet ihr empfangen, wenn ihr Glauben habt. Und das stimmt mit dem überein, was in Markus 11 geschrieben steht. Dass, so wir es glauben, wird es uns zuteil werden. Aber auch den Glauben kann sich niemand nehmen. Er muss uns vom Herrn geschenkt werden. Das Gebet wird auch noch einmal hier in Matthäus im 9. Kapitel am Ende zum Ausdruck gebracht, als der Herr sagte, zu seinen Jüngern sagte, die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Wir könnten sehr viele Stellen aufschlagen, die vom Gebet handeln. Aber ich meine, Gott will uns heute wissen lassen, dass unsere Gebete nicht erhört werden, weil wir sie laut und lange vor das Angesicht Gottes bringen, Wann betete Salomo? Er betete, als alles nach dem Befehl des Herrn getan und die Bundeslade auf ihrem Platz stand, als alles so weit getan war, wie es von Menschen getan werden konnte, nach der göttlichen Anordnung. Wenn wir alles getan haben, was Gott uns befohlen hat, und auch nichts mehr übrig geblieben ist, sondern alles auf dem Platz steht, wo es hingehört, dann können wir getrost unsere Hände ausbreiten und mit Gott reden, und Gott wird antworten. In Lukas 21, uns allen eine sehr bekannte Stelle von Vers 34 steht, habt aber auf euch selbst Acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei und Trunkenheit und Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag über euch unvermutet hereinfalle wie eine Schlinge. Denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Seid also wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn hinzutreten. Hier hat der Herr ganz gewiss ein Wort an seine Jünger gerichtet, an die, die da wissen, was kommen soll. Und gerade wir, die wir durch Gottes Wort darüber informiert wurden, was kommen soll und kommen wird, uns trifft diese Ermahnung, dass wir unsere Herzen nicht beschweren sollen durch mancherlei Dinge bis hin zu den Sorgen des Lebens. Und wir alle wissen, welch eine Beschwernis Dinge sein können. Sie können so schwer sein, dass man unter der Last zusammenbricht, wenn man die Last selber trägt. Aber der Herr will uns helfen, alle Sorgen auf ihn zu werfen, damit sie uns nicht erdrücken. Und er wird damit fertig werden, wenn wir sie ihm nur im Glauben anvertrauen. Es heißt wörtlich, und beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge. Wenn ich daran denke, dass die Wiederkunft des Herrn ja jeden Augenblick geschehen könnte und an die Sorgen und Nöte, dann muss ich mir sagen, dieses Wort ist an mich gerichtet und vielleicht an manchen anderen. Und wir sollten wirklich darauf achten, dass wir Gott im Glauben vertrauen und dass wir uns nicht durch die Sorgen des Lebens so beschweren lassen, dass wir uns damit beschäftigen, ja, dass wir damit eingenommen und schier niedergezogen und gedrückt werden. Und dieser Tag würde unvermutet kommen und wir wären wie in einer Schlinge gefangen. Es steht, denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Wir wissen ja, der Tag wird hereinbrechen. Und Paulus hat es an die Thessalonicher geschrieben, kommen wird der Tag wie ein Dieb. Und dann sagt er, ihr liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Was ist? Gott hat uns Licht gegeben. Er hat uns durch sein Wort erleuchtet, so dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben und was auf uns zukommt. Dann die Ermahnung, seid also allezeit wachsam. Das möge Gott mir und uns allen schenken. Seid also allezeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn zu treten. Wir können es aus eigener Kraft nicht, aber wir kennen den, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihm haben wir bis jetzt vertraut, ihm werden wir bis ans Ende vertrauen. Er hat eine Gemeinde, eine herausgerufene Schar, er hat ein Volk auf Erden, er hat ein Heiligtum, wie wir gelesen haben, geschaffen und ist selber in das himmlische Heiligtum mit seinem eigenen Blute hineingegangen, um auf Erden ein Heiligtum zu schaffen, eine Gemeinde zu erlösen, in der er sich offenbaren kann. Das war Sinn und Zweck, weshalb er mit dem auf Erden vergossenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Das Blut des Lammes ist nicht im Sande verlaufen. Das Blut des Lammes ist auf dem Gnadenthron und es spricht für uns und es spricht besser als das Blut Abels. Es spricht uns frei und wir sind erlöst durch das Blut des Lammes. Seid also alle Zeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn zu treten. Möge Gott uns dieses aus Gnaden schenken, dass wir nicht in uns selber versuchen würden, sondern Gott darum bitten. Und wir sind auf ihn angewiesen. Das haben wir sicherlich vom ersten bis zum letzten schon festgestellt, dass mit unserer Macht nicht viel getan ist. Wir sind gar bald verloren. Doch kämpft für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Und wenn ihr fragt, wer es ist, sein Name ist Jesus Christ. Ihm wollen wir vertrauen. Ihm, dem lebendigen Gott, der in Christus Jesus unser Retter wurde, gebührt der Lobpreis jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Wir stehen jetzt auf zum Gebet.
Mein Gott,
von Herzen danke ich dir, dass wir in deinem Heiligtum sein dürfen.
Amen.
Und dass du mit uns redest, denn die Bundeslade ist geöffnet.
Amen.
Du hast groß dein Wort getan.
Amen.
Habe Dank, dass wir aus dem Alten und Neuen Testament lernen dürfen.
Ja,
habe Dank, eures Gottes, denn da, wo du gekreuzigt wurdest, auf dem Siegesboden von Golgatha, ist deine Gemeinde gegründet.
Amen.
Da, wo du sie erlöst hast, da hast du sie gegründet, aufgebaut.
Ja,
ich danke dir dafür. Herr, wo Isaac geopfert wurde, ist der Tempel gebaut worden.
Jesus.
Das geschah im Alten
Testament.
Da, wo du, Lamm Gottes, geopfert wurde, auf Golgatha, auf diesem Siegesboden ist deine Gemeinde gegründet und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Herr, ich danke dir. Du wolltest uns weiterführen und dich uns offenbaren wie am Anfang. Anbetung und Ehre sei dir. Mache uns voller Erwartung und lege ein tiefes Verlangen in uns hinein. Mach uns zu deinem Heiligtum, zur Stätte deiner Offenbarung und segne uns mit dem Segen Gottes in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.